der Freundin, die Kinder und Jugendlichkeit, da ein Matteo, Timothée und Miriam, du findest dich nach gesegneten Zeiten, das ist ja was Besonderes, dass das Kinder haben. Ja, ich möchte euch nochmal alle grüßen hier von dieser Stelle, und es ist schön, dass Gottes Volk sich versammelt. Das erinnert mich an die Vögel im Herbst, wenn sie sich sammeln, um wegzufliegen, dann kommen sie in Scharen zusammen. Das sei eine ähnliche Anfang, wo die Wurzeln zusammen sind. Ich glaube, Gott freut sich auch, wenn die Leute, wenn sie sich versammeln. Er hat gesagt, also mit unter ihnen sein, wo man sich um sein Wort und ihn selbst versammelt. So, das ist eigentlich Qualität. Das ist besondere Zeit, das ist erhebende Zeit. Gottes Zeit in unserem Leben, Gottes Zeit. Und ich wünschte, als ich heute bei uns an diesem Dorf vorbeigefahren bin, da waren massenhaft Fahrzeuge und Leute. Die haben am Donnerstag jetzt und heute. Und dann das Treffen, die anderen versetzen sie um den See und Angeln. Und sind froh und sind gespannt. Und ich denke, wir haben das bessere Teil der Welt hier zu sein. Ja, wir haben noch den Segen Gottes hier zu erwarten, oder nicht? Wie bist du gekommen? Warum bist du gekommen? Ich hoffe, du willst den Segen Gottes haben. Will seine Berührung nicht mehr haben. Ja, ich hoffe. Und ich glaube, er wird es auch tun. So, lasst uns mal, also ich möchte heute Morgen ein Wort lesen aus dem Johannes vergeben, eigentlich nur ein Vers. Und lass uns dann nochmal beten. Ich lese aus Johannes 4, Vers 24. Ganz kurzer Vers, Johannes 4, Vers 24, die meisten kennen ihn schon. Gott ist Geist, und die, die ihn anbeten wollen, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Lass uns nochmal beten. Eigentlich danke, danke von Herzen, dass du uns deinen Geist gegeben hast, den Heiligen Geist, den Tröster, den Beistand, den Helfer, den Advokaten, den Rechtsbeistand, in allen Nöten. Danke, danke für deinen Heiligen Geist. Du bist gegangen, aber du hast den Geist gesandt. Und so danken wir dir, dass er wirkt. Und dass wir ihn spüren würden. Und dass deine Gegenwart da ist. Und dass wir von dir empfangen würden. Was wir brauchen. Das bedanken wir schon im Voraus und Herzen. Vater im Himmel. Amen.
Amen.
Amen. Bitte. So, heute Morgen geht es um die Anbetung. Der Weg in die wahre Anbetung. Bevor wir aber zu diesem Thema Anbetung kommen, möchte ich Folgendes sagen, also, beziehungsweise wir haben Vers 24, Vers 23 heißt es, Gott sucht Anbeter. Könnten wir uns die Frage stellen, bin ich ein wahrer Anbeter? Oder in welcher Qualität bete ich an? In welcher Tiefe? Gott sucht nach Anbetern. Menschen sind auf der Suche. Sucht, so wird der Frieden, sagt die Bergpredigt. Menschliche Verzucht. Verzucht in den Bekleidungsgeschäften nach passenden Kleidern. So auch manchmal, wenn man die Seele wissen, was findet. Man sucht eine gute Gaststätte, wo einem das Essen schmeckt. Man sucht vielleicht einen neuen Arbeitsplatz, was auch nicht immer einfach ist. Man sucht ein geeignetes Auto. Menschen sind auf der Suche. Aber die Frage ist, wer sucht nach der Gegenwart Gottes? Suchen wir nach der Gegenwart Gottes? Suchen wir nach wahrer Anbetung? So, es gibt irdische Dinge, die wir suchen, aber es geht auch darum, dass wir bereit sind, geistliche Dinge zu suchen. Gott ist auch auf der Suche. Er sucht wahre Anbeter. Nun, jeden Sonntag singen wir christliche Lieder, wir singen Chöre, wir singen Hymnen. Und wir sprechen von der Lobpreiszeit und von der Anbetungszeit. Das ist ein fester Bestandteil unserer Gottesdienste. Aber die Frage ist, was verstehst du unter Lobpreiszeit? Was verstehen wir unter wahrer Anbetung? Jesus hat benannt, das ist jetzt mein Vorschlag, damit wir ein bisschen Struktur haben. Ich helfe euch ein bisschen, meine Predigten zu verstehen. In der Regel fange ich mit irgendetwas an, das aus dem Leben kommt, dann versuche ich so einen allgemeinen Rahmen zu schaffen, mein zweiter Punkt. Und dann kommt der erste Hauptpunkt. Meistens sind es zwei oder fünf Hauptpunkte. So, es sind nur drei Teile, aber meistens werden es mehr. So, ich will nur beim Vorschlag. Jesus begegnet einmal nachts Nikodemus. Da ging es darum, wie kann man wiedergeboren werden. Und Jesus sagt, wenn du nicht wiedergeboren wirst, kannst du nicht in das Reich Gottes eingehen. Und Nikodemus, ein kluger Mann, ein weiser Mann, ein Gelehrter, der fragt, wie kann das geschehen, dass ich wiedergeboren werde? Er dachte an die Natürliche, an das Natürliche geboren hat. Kann ich in den Leib meiner Mutter zurückgehen? Natürlich ist das unmöglich. Die Frage ist eine rhetorische Frage. Und Jesus sagt, nein, es sei denn, dass jemand geboren wird aus Wasser und Geist. Wasser steht für das Wort Gottes. Und der Geist steht für den Heiligen Geist. Also das Wort Gottes und der Heilige Geist müssen zusammenwirken, dass neues Leben und Wiedergeburt entsteht und stattfindet. Und Jesus kritisiert oder erklärt dann, wie der Geist wirkt, wenn es wieder wird. Man sieht nur die Wirkungen an, aber man sieht die nicht. Woher herkommt, wohin er geht, aber man spürt die Wirkung. Das sieht man im elektrischen Strom. Wenn du den Fingern die Steckdose stecken würdest, dann wäre das unangenehm, weil das tut nicht gut. Aber wenn du den Stecker von einem Elektrogerät in Stecker stecken und machen den Lichtschalter an, dann merken wir die Kraft. Und so ist der Heilige Geist, wir können ihn nicht anfassen. Aber wenn wir seine Wirkung sehen, wie er sich auswirkt im Leben von Menschen. So, Jesus sagt dann, ich weiß nicht, ob das eine Kritik ist, das klingt so hin. Er sagt, wenn ich euch Menschen, euch Gelehrten, euch Israeliten, wenn ich euch das Irdische gesagt habe und ihr glaubt nicht, wie werdet ihr glauben, wenn ich euch das Himmlische sage? In anderen Worten, Jesus spricht mit Beispielen aus dem irdischen Leben und versucht den Menschen auf diese Weise einen Weg zu den himmlischen Dingen zu eröffnen. Es gibt eine irdische Wirklichkeit und auch eine geistige, eine himmlische Wirklichkeit. Und Jesus macht auch in meinem ersten Punkt, er praktiziert das auch, was er gesagt hat. Mein erster Punkt ist die Begegnung Jesu mit der samaritischen Frau, die Samariterin am Jakobsbrunnen. Das ist eigentlich das Kapitel 4, die Vorgeschichte zu unserem Vers. Und man könnte sagen, vom natürlichen Wasser zur wahren Anbetung. Wie schafft Jesus diese Brücke, diese Überleitung? Und da heißt es in Johannes 4,3, als Jesus erfuhr, dass den Pharisäern berichtet wurde, wie groß der Zulauf zu ihm war, verließ er den Meer und ging wieder nach Galiläa. Dabei musste er durch Samarien reisen. Normalerweise reisten die Juden ungern nach Samarien, weil Samaria, die Samariter waren Leute, die sich vermischt hatten, es waren Juden, die sich vermischt hatten mit den Heiden. Und die Juden legten sehr viel Wert auf die Reinheit ihres Stammbaums, ihrer Genealogie. Aber wissen Sie, so, normalerweise reist die Juden über das Jordan-Tal, so gingen der Magier. Und dann heißt es, dabei muss er durch zur Magier reisen. Dieses Muss, glaube ich, ist ein Muss, das durch den Heiligen Geist verursacht wurde. Manchmal geschehen Dinge, die wir nicht verstehen. Da müssen wir irgendwo zu einer bestimmten Zeit und an einem bestimmten Ort sein, weil Gott etwas dort vorbereitet hat. Es geschehen in unserem Leben bestimmte Dinge, die wir so nicht hätten planen können. Aber Gott hat kürzliche Zeitpunkte veranlasst, verursacht, vorbereitet. Und so muss Jesus an diesen Jakobinnen Zeit, an diesen Tagen um 12 Uhr, wir sehen die Stunde, um die Mittagszeit, wo die Sonne am heißesten oder ziemlich heiß herumrennt, wo kein Mensch in diesen breiten Tagen unterwegs ist, sondern sind alle dort im Schatten und irgendwo, nur nicht in der Hitze des Tages, da ist Jesus dort und da kommt eine Samaritanerin. Da kam eine samaritische Frau zum Brunnen, um Wasser zu holen. Wasser etwas Lebensnotwendiges. Und Jesus spricht diese Frau an und sagt, er spricht von der natürlichen Frau, gib mir von diesem Wasser. Und sie sagt, du hast doch kein Schöpfgefäß, der Brunnen ist tief. Und sagt Jesus, ja, wenn du wüsstest, was ich für Wasser habe, ich habe Wasser, von dem musst du nicht mehr kosten. Und sagt die Frau, wird neu gehen und sagt, gib mir dieses Wasser, gib mir von diesem Wasser. Es wäre doch was, wenn es eine Gaststätte gäbe und wir würden da hingehen, wir würden eine Mahlzeit essen und nicht mehr hungrig sein. Würden wir viel Geld haben, für Lebensgestein haben. Oder auch so dann trinken. Das Gleiche. Und dann macht Jesus einen Gedankensprung und sagt, geheilt wird ein Mann. Und jetzt wird es peinlich. Sie sagt, ich habe keinen Mann. Und sagt Jesus, ja, du hast richtig geantwortet. Du hast keinen Mann. Fünf hast du gehabt und den du jetzt hast, das ist nicht dein Mann. Und sagt die Frau, ich sehe, du bist ein Prophet. Du bist einer, der tiefe Reihenfolge, der Dinge weiß, die er normal gar nicht wissen kann. Dinge, die Gott ihm zeigt. Sehe, du bist ein Prophet. Und dann plötzlich fängt die Frau an, dann hat sie noch irgendwelche irgendwelche Erinnerungen an Religiosität und sagt, unsere Väter haben an diesem Berg angebetet und ihr betet in Jerusalem an. Und sagt Jesus, es geht nicht um Anbetung an diesem Berg oder an einem anderen Ort. Die wahren Anbeter, wie gesagt, Gott sucht wahre Anbeter und Gott ist Geist und die anbeten wollen müssen in Geist und Wahrheit. Jetzt war Jesus am Punkt, wo er hin wollte, mit dieser Frau. Geschwister, das ist ein Musterbeispiel, wie wir den Menschen sprechen können, die Jesus nicht kennen. Es geht meistens Verhältnis mit den Irdischen an. Also keine Angst mit Berührungspunkten von Menschen, die Gott nicht kennen. Wir brauchen nur über normale alltägliche Dinge reden. Und der Geist Gottes wird uns die Brücke zeigen. Bridge heißt es in unserem Bridge auf Englisch. Brücke zwischen Text und Boden. Brücke. Jesus macht auch eine Brücke zwischen Alltag und der Realität Gottes. Gott ist Geist. Gott ist, an anderen Worten stellen heißt Gott ist Liebe, Gott ist Licht. Das ist das Wesen Gottes hier und betont, Gott ist Geist. Und die Anbeten wollen, müssen den Geist und die Wahrheit anbeten. Der Vater sucht Anbeter, sagt Jesus. Anbeter, die den Geist und Wahrheit anbeten. Und jetzt ist die Frage, was ist wahre Anbetung? Wie gesagt, es geht nicht um den Ort der Anbetung. Wir müssen nicht hierher kommen, um jemanden anzubeten. Wir können auch nach Hause anbeten. Du kannst auch den Spaziergang im Wald anbeten. Du kannst in deiner Wohnung nicht hinführen anbeten. Gott ist allgegenwärtig. Das heißt aber nicht, weil du überall anbeten kannst, kannst du wirklich nicht speichern. Das habe ich nicht gesagt. Aber wir können überall anbeten. Weil es geht nicht um den Ort. Anbetung. Wie kommen wir in eine Atmosphäre der Anbetung? Wie kommen wir in eine Atmosphäre der Bewunderung Gottes und der Begeisterung über Gott? Anbetung ist eigentlich, oder man muss anders sagen, in der Regel führt der Lobpreis zur Anbetung. Okay, lass uns kurz das Thema Lobpreis ansprechen. Lobpreis. Wenn ich Psalm 150 vorlese, ein kleiner Gedankensprung, wenn ich Psalm 150 vorlese, dann brauche ich eigentlich nicht mehr viel über Lobpreis sagen, denn dort wird fast in jedem Vers das Wort Lob angesprochen. Ich lese es einfach nur vor. Das ist Lobpreis. Lobpreis hat etwas zu tun der Art und Weise, wie wir Gott ansprechen, wie wir Gott ehren wollen. Da heißt es, Halleluja, lob Gott in deinem Heiligtum, lob ihn in der Feste seiner Macht, lob ihn in seiner Macht, lob ihn in seiner gewaltigen Größe, lob ihn mit Posaunenschall, lob ihn mit Harfe und Zittern, lob ihn mit Tambourin und Weinen, lob ihn mit Seitenspiel und Flöte, lob ihn mit klingenden Dingen, lob ihn mit schallenden Dingen. Alles, was Atem hat, lobe ja, Halleluja. Wir stellen uns das folgendermaßen vor. Zum Beispiel, da ist ein Orchester, ja, ein Orchester. ringsum die tiefen Instrumente und die hohen Blasinstrumente und die Saiteninstrumente und die Holzblasinstrumente und dann der göttliche Dirigent, der Heilige Geist. Er stimmt als ein Lied an und er leitet diesen von diesem Orchester und da kommt eine majestätische Stimmung zustande. Und Gott bereitet sich selbst Lob durch dieses Orchester der Spieler, der Menschen, die Gott loben wollen. Wenn große Ereignisse stattfinden, zum Beispiel jetzt in den irdischen, der Tag der deutschen Einheit, dann dürfen die Bundesländer das ausrichten ins Fest. Und da wird immer ein besonderes Orchester dabei sein. Es werden besondere Stücke spielen. Und es wird festlich sein. Und es geht um die Ehre. Es werden Momente geehrt. Ein besonderer Tag. Und zwar wurde auch beschlossen, dass es im Jahreszyklus Feiertage gibt, Festtage. Und Gott will, dass solche Tage stattfinden. Vor allem, dass wir ihn ehren werden. Weihnachten. Ein Sonntag, Karfreitag, Ostersonntag, der Auferstehungstag, der Himmelfahrtstag, der Pfingsttag, der Erntedanktag, der Krim, unser Blut. Momente, Zeiten, wo wir zusammenkommen, um einen Gott zu ehren. Um Gott Besonderes, um besondere Zeiten zu erleben. So, Lob, in Lob, wenn wir die Lieder singen, dann haben wir in diesen Liedern Evangelium verarbeitet. Wir singen Evangelium. Majestät. Majestät, Gott ist die Majestät. Das Blut des Lammes reinigt uns. Das ist eine zentrale Aussage. Wenn wir diese Wahrheit streichen würden, dann könnten wir den Rest des Christentums vergessen. Das spricht er uns auch dabei. Das Blut in uns reinigt uns im Atem. So, wenn wir loben, kommen wir eigentlich. Geht es darum, dass wir in Gedanken bei Gott zu Hause sind. Wir loben in den Gedanken Gott, dass wir in die Gedanken Gottes versinken, dass wir in der Wahrheit versinken, dass wir uns da hineindenken, dass wir in der Gegenwart Gottes sind. Wir sind Gottes Geist und wir, die Wiedergeborenen, haben eine lebendigen Geist von Gott bekommen. Menschen, die Gott nicht kennen, haben einen Körper und eine Seele, aber keinen wiedergeborenen Geist. Den wiedergeborenen Geist haben nur die wiedergeboren sind. Und wir sind Geistesmenschen. Natürlich haben wir auch den Leib, aber wir sind der Natur nach Geistesmenschen. Und deshalb gilt es, dass wir Zeiten, die wir zu nehmen haben, wo wir in die Gedanken Gottes hineinkommen, zu Hause sind, in die Wahrheit Gottes versinken und da wie einnisten, ja? Wie die Vögel, also als wir im Urlaub waren, haben wir gesehen, ich glaube in Griechenland war das, diese alten Gemäuer, diese Säulen, diese Kapitelle, und Bögen und irgendwo waren da ein paar Vögel, die haben Luft gefunden. Da haben wir Traum gemacht. Ich sage, ich glaube, da ist 86 Seiten. Es geht darum, dass wir in unseren Herzen in der Gegenwart Gottes zu Hause sind. Zu Hause sein. Uns dort wohlfühlen. Vom Lobpreis Wenn wir im Lobpreis sind, kommen wir in die Anbetung. Der Lobpreis bedeutet, dass wir mit Instrumenten, mit Händen, mit unserem Mund Gott loben, die Wahrheiten Gottes besingen, die Realitäten Gottes bekennen. Und dann kommen wir in die Anbetung. Die Anbetung ist eine Herzenshaltung. Das ist wichtig, dass wir das verstehen. Bei der Anbetung geht es um eine Herzenshaltung. Während wir hochreisen, kann sich unser Herzenshaltung verändern und verbinden mit Gott durch den Heiligen Geist. Die Herzenshaltung, dass wir in eine Bewunderung Gottes kommen, dass das für uns unsere Gedanken erfassen, dass aber auch unsere Gefühle Empfindungen finden, dass wir in eine Bewunderung der Größe Gottes kommen, des Wesens, der Eigenschaften Gottes, eine tiefe Bewunderung Gottes, dass wir der Heilige Geist wird wirken, wenn wir zusammenkommen, um mal zu beten. Die Zeit der Moderation ist keine Zeit, um sich zu langweilen, sondern das ist die Vorbereitungszeit, wo wir Lobpreis und Anbetung haben, wo wir in die Gegenwart Gottes kommen sollen und wo wir das auch suchen sollten, wo wir diese Gegenwart Gottes suchen sollten, hineinzukommen und nicht ablenken zu lassen. Wie kommt man in eine Herzenshaltung der Anbetung? Es ist tiefe Bewunderung der Größe Gottes, wie sie da steht. Egal was, wir haben gesungen, egal was du uns gibst, egal was du uns nimmst. Wir hatten einen Praktikanten hier, Sascha Kibbert. Er hat gesagt, er hat was erlebt, und zwar, er hat gesagt, das sind gewaltige Worte, die wir da sind. Sein Vater war Pastor, er war Muslim, Israel. Und er hat einen Tumor bekommen im Kopf. Man hat für ihn gebetet, die ganze Gemeinde hat für ihn gebetet, ganz bestimmt auch gefastet. Pastoren haben ihn besucht. Manche haben vor dem Ruhig auch gesagt, hey, wir glauben, wir sind wieder gesund. Aber er wurde nicht gesund. Und hat ihn heimgeholt. Und dann siehst du, egal was du mir gibst, egal was du mir nimmst, singen wir noch, wenn dein Mann hierher kommt und deine Frau hierher kommt, singen wir dann auch noch, egal was du nimmst, egal was du nimmst. Hey, Christsein ist kein Spiel, da geht es um Realitäten, um geistige Realitäten. Es geht um die Ewigkeit und den Verbleib in der Ewigkeit. Das ist nicht wie Teilnahme bei Tennisclub. Je sehen, wenn du Lust hast, und Telefon ist, und wenn nicht, dann ist halt, interessiert sich nicht. Es geht um die Ewigkeit. Und wenn wir zusammenkommen, geht es um die Gegenwart Gottes. Wie kommen wir in diese Gegenwart Gottes? Suchen wir die Gegenwart Gottes? Wollen wir eine Berührung von Gott haben? Und wenn du das willst, dann glaube ich, dass Gott da hinein wird in diese Gegenwart. Es geht um die Bewunderung der Größe Gottes. Es geht aber auch um eine Art Begeisterung. Wisst ihr? Es gibt ein Beispiel in Matthäus 13. Da gibt es verschiedene Gleichnisse, die Jesus erzählt hat. Dann gibt es das Gleichnis vom schwarzen Acker. Da heißt es, Jesus erzählt, in den Hühnern gibt es mit einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Als er einen besonderen Wertvolle fand, verkaufte er alles, was er besaß, und kaufte dafür diese eine Perle. Ein Kaufmann, der an Perlen interessiert war, der Perlen suchte, Menschen suchen, Gott sucht. Es geht bei diesem Kaufen um das Begehren einer materiellen Kostbarkeit. einem kostbaren Körper. Das ist das irdische Weisheit. Aber es geht nicht um das Begehren einer geistlichen Kostbarkeit, nämlich wahre Anbetung. Gott will, dass wir die wahre Anbetung suchen, wie der Kaufmann die kostbare Perle sucht. Kostbare Perle können auch sehen als das Reich Gottes, der Weg ins Reich Gottes, die Bekehrung, die Wiedergeburt suchen, könnte man auch sagen, das Reich Gottes. Aber hier ist es was Natürliches, nennen wir als natürliche Kostbarkeit. Aber es gibt auch geistliche Kostbarkeit. Das ist die Anbetung. Und diese Anbetung ist eine Qualität von Gemeinschaft und von intensiver Erfahrung Gottes, die du nirgends kaufen kannst. Die kannst du auch nicht einfach so annehmen, sondern du lebst sie in der Gegenwart Gottes. Und ich sage dir, in der Gegenwart Gottes erleben wir die Freundlichkeit Gottes, die Liebe Gottes und die Wärme Gottes. Und wir erleben, dass wir Drogen des Lebens bekommen, für unseren inwendigen Menschen, dass wir so zufrieden sind, dass wir nichts anderes mehr wollen. Amen. Das brauchen wir jede Woche. Jede Woche. Und wir werden glückliche Menschen sein. Jesus sagt, ich gebe dir ein Wasser, von dem du nicht mehr durstig wirst. Das ist das Wasser, von dem du nicht mehr durstig wirst. Die Gegenwart Gottes, du erlebst Gott. Und dann werden wir sagen, du bist mein Gott. Und das ist mir genug. Es reicht mir. Du bist mein Gott. Und ich werde in der Ewigkeit bei dir sein. Ich brauche nicht mehr. Ich danke dir für alles, was du mir gegeben hast. Ich brauche nicht mehr. Ich bin glücklich, weil ich dich habe. Brot des Lebens. Begehren der geistlichen Kostbarkeit, würde ich noch sagen, wahre Anbetung. So. Anbetung im Geist und in der Wahrheit. Die Wahrheit steht für Jesus und für das geschriebene Wort Gottes. Unsere Anbetung braucht zum Inhalt die Botschaft des Evangeliums und die Erklärung des Wesens Gottes. Das ist der Inhalt, den wir besinnen, den wir in unseren Gebeten formulieren, die uns Gott näher bringen. Weil es schadet nichts, wenn du ein paar Bibelverse auswendig hast. Du kannst dann auch beten. Johannes 3,16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eigenen Sohn gab, dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Das ist ein Paravers. Den kannst du auch verwenden, wenn du Menschen in Kontakt hast, die Gott nicht kennen. Das Wort Gottes. Und wisst ihr, das Wort Gottes hat Kraft. Es löst Prozesse aus. Wenn du es sagst im Glauben, wenn du sagst im Glauben, das Wort Gottes ist wie ein Hammer, der Felsen zertrümmert. Das Wort Gottes zertrümmert Vermögenlein, ist zertrümmert Rebellionen, ist zertrümmert Widerstände. In der unsichtbaren Welt, das Wort Gottes hat Autorität, wenn du es sprichst, indem du ein heiliges Leben hast und mit Gott in Verbindung stehst und dieses Wort aussprichst, dann werden Dinge verändern. Dinge werden sich verändern, denn das Wort Gottes ist ein kreatives Wort. Es ist ein Wort voller Kraft. Und es legt Zügel auf und es heilt. Ich bin der Herr, dein Arzt, 1. Mose 2, Mose 15, 26. Und ich bin der Herr, der dich heilt, der deine Wunden heilt, der deine Schwäche heilt, der dich heilen will. Komm zu mir, ihr müsst nicht nur beladen sein. Johannes 11, 28, das ist nicht die Auswendung zu wissen, das kannst du jedem Menschen sagen, der mich will.
Ja.
Ja, genau. Sichtbare Veränderung der Realität. So, wie kommt man in eine Herzenshaltung an? Also wenn wir da singen, dann ist es nicht Zeitvertreib oder so, dass die Zeit gefüllt wird mit irgendwelchen Programmen. Dann geht es darum, dass du und ich, dass wir eine Berührung durch Gott erleben. Indem wir uns vergegenwärtigen, was wir da singen, was wir in der Begegnung verarbeiten müssen. Es geht darum, ja, ich habe eigentlich ein anderes Beispiel gehabt, und zwar, also wie komme ich eigentlich, bedeutet ja auch ein Leben, das hat etwas mit Bewunderung zu tun. Es hat etwas mit Begeisterung zu tun. Begeisterung, Bewunderung über Gottes Dinge. Und wieder zu, wenn ich zum Natürlichen kommen würde, würde ich sagen, schaut euch den Fußballstadion an. Die Zuschauer bewundern die Spieler, wenn sie ein Tor schießen. Dann schreien sie auch, Tor, Tor, sind begeistert, ein Tor. Weißt du, sie erwachen den Spiel aus ihrer Liebe. Was passiert da? Sie schwenken Fahnen, sie sind begeistert. Da kommt die Tröte von und so nach dem Motto auch, wenn jetzt die Fans von Blut bewegt euch. Oder die kaufen Fanartikel. Das heißt, sie sind begeistert von einer Sache. Und wir sind dann auch gefordert, begeistert zu sein vom Reich Gottes, von Jesus. Von Jesus, ja, noch mehr wie die Welt. Noch mehr. Oder wenn er einen musikalischen Vortrag hat. Begeisterung. Ein Orchester, getrogen, dass es mal eine Ausbildung, eine musikalische Ausbildung, Jahre, 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 üben, Stunden. Und irgendwann hast du eine Vorarbeit. Und dann kommen so viele zusammen. Und dann beginnt dieses Orchester, diese Musik, die geschrieben wurde, Gott, der die Kreativität und Musik gegeben hat. Und wir dieses Stück beginnt, leise, laut, tutti. Alle geben ihr Ganzes und dann wieder Ruhe. Man gibt es aus. Man ist begeistert von dieser Leistung. Und wisst ihr, so sollten wir auch begeistert sein von den Dingen des Reiches Gottes. Begeistert von den Dingen des Reiches Gottes. Bewunderung. Anbetung. Anbetung. Emotional berührt sein. Wie sagt ihr? Ich meine, das ist nicht angenehm, aber ehrlich gesagt, als dieser Tag der deutschen Einheit war und alle standen auf und diese Festversammlung sah diese irdische deutsche Nationalhymne, da kam ich nicht an. Das ist sowas Berührendes. Ich glaube, wenn Gott Wunder tut, wenn Offenbarung im Reich Gottes geschehen, dann sollten wir emotional berührt sein können. Und ich glaube, dass der Heilige Geist das tun will. Und wenn wir das nicht erwarten, dann dürfen wir das gerne auch ausdrücken. Man kann auch in so einer Festversammlung sitzen und du bist so wieder raus, wie du reingekommen bist. Hat er nicht viel gesagt. Aber das wäre schade. Das wäre schade, wenn sie mal die Luft so werden. Dann kommst du weiter, gehst wieder raus, wo du reingekommen bist. Du hast nichts abgekommen. Das wäre doch schade. Oder, also, da würde ich mich halten. Ich halte dich. Herr, ich will was von dir. Berühre mich. Sprich zu mir. Ich will dich spüren. Ich will dich hören. Ich brauche Nahrung. Ich liebe dich. Ein Kribbeln sein von der Wahrheit Gottes, und das geht es. Und wisst ihr, wir sind immer noch Menschen. Mein vierter Punkt ist, Ablenkung unterbricht den Flüsterer. Ablenkung unterbricht Wenn der Geist Gottes seine Versammlung vorbereitet, dann jeder Aspekt dieses Gottesdienstes trägt dazu bei, dass wir eine Einheit werden, dass wir in Übereinstimmung kommen, dass der göttliche Dirigent, der göttliche Leiter, der Heilige Geist eine Richtung mit uns geht, ein Ziel mit uns hat. Und es gibt solche Ablenkungen, irgendwelche Geräusche, wenn Leute herumlaufen, wenn irgendwie mal Huse, wenn Gegenstände herunterfallen, wenn ein Smartphone klingelt, wenn die Saunenlage nicht richtig eingestellt ist, wenn der Redner nicht richtig spricht, wenn jemand ein Hörgerät hat, wenn er nichts versteht, das sind Dinge, die stören, die wirklich nachkommen. Du bist vielleicht reingekommen, diese Gegenwart plötzlich bist du wieder raus. Du bist wieder reingekommen. Und deshalb ist es wichtig, dass wir auch weise tun sind, dass wir alles vermeiden und versuchen, wegzukriegen, was ablehnt, was stört, was hindert uns. Hindert in die Hingabe Gottes zu kommen. Das ist mein Hindernis. Was veranlasst uns Leute zur Hingabe? Eigentlich möchte Gott, dass wir wahre Anbeter sind, möchte angebetet werden. Wisst ihr warum? Ich sage euch, warum es Gott so wichtig ist, oder? Dass es nicht einfach, wie soll ich sagen, dieses Thema wahre Anbetung ist nicht einfach, geduscht oder in künstlich hochgezogen. Nein, Gott bewahre dein Leben und auch Satan bewahre dein Leben. Er will auch deine Leben. Als Jesus die Maske hatte, die Tage, dann kommt dieser Teufel und sagt: Hey, wenn du nur so bist, mach aus diesen Steinen Brot. Und dann sagt Jesus: Nein, 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 der Mensch wird nicht nur vom Brot erleben, sondern von jedem Wort verletzt. Und dann sagt der Teufel: Schau mal, der nimmt Jesus über den Sinn des Himmels und sagt: Schau mal, die Reiche dieser Welt, die Unternehmen sind mir, Google, Facebook, deiner Welt, die Reiche in China, alles gehört mir. Ich habe die Kontrolle. Ich gebe dir alles. Du musst nur niederfallen und anbieten. Dann gebe ich dir alles. Wisst ihr, es gibt in dieser Welt wirklich reiche Menschen. Elon Musk, reicher Mensch, wahrscheinlich der reichste. Die Frage ist, was ist der Preis von diesem Reich? Was ist der Preis? Ich sagte eines, ich möchte nicht der reichste Mann der Welt sein. Ich möchte lieber Gott gehören. Ich möchte Gott gehören. Also, ich brauche keine Autorität. Ich brauche ihn nicht. Die Bibel sagt, langsam erworbener Reichtum ist kostbar als schnell gemachter Gewinn. Weil der schnell gemacht wird, ist oft auch schnell wieder weg. Das ist die Bibel. Die so Millionen in Bürger spielen, die sollten das mal lesen. Und die überlegen, wo sie diese 10 Euro, die sie da investieren im Glücksspiel, ob das nicht sinnvoll oder was anderes investieren können. Vielleicht das Reich Gottes oder die Mission wäre vielleicht besser aufgehoben als die Glücksspielgeschichte. So, echte Anbetung kommt aus dem Herzen. Es sollte immer in einer tiefen Hingabe zu Gott gegründet sein. Wisst ihr, ich frage mich, was hindert diese Hingabe? Wir sollten Gott gegenüber vollständig offen sein. Von ihm und uns ihn weisen, uns ja, vom Heiligen Geist leiten lassen. Ja, wie kann ich das tun? Wenn ich meinen Willen, Gottes Willen unterordnen. Wisst ihr, der Geist Gottes will uns leiten. Das ist wie wenn da im Orchester ein Musiker sitzt und der Dirigent gibt irgendwelche Anweisungen und da sagt einer: Hey, nee, ich spiele jetzt so, wie ich will. Also, was dran. Wenn man das Totale rausstellt aus der Truppe, versteht ihr? Das ist, wenn wir, wenn wir sagen, Geist Gottes, nee, ich mache jetzt, was ich will. Ich will jetzt mich nicht leiden. Das geht nicht. Natürlich dürfen wir das machen. Aber das, das dämmt und betrübt den Heiligen Geist. Ist ja, ein Diener Gottes kann den Geist Gottes betrübt und dem auch glauben. Aber ein Gotteskind in einer Gemeinde kann auch den Heiligen Geist betrübt. Wenn es nicht gemacht hat, wenn es nicht sich leiten lässt, meint er das. Es geht darum, dass wir unseren Willen, den Willen Gottes unterordnen. Das hat was mit Gehorsam zu tun. Indem wir uns auch der Liebe Gottes anvertrauen und indem wir die Angst vor Kontrollverlust loslassen. Die Leute haben Angst. Manche haben Angst. Ein MRT gemacht, die Körper haben gelernt, in die Röhre geschoben. In die Röhre, das ist das Grund, und wir haben Angst. Manche Leute haben Angst, irgendwie loszulassen. Es gibt alle möglichen Ängste. Und manchmal, also ich weiß von bestimmten Leuten, da gab es auch schon Erweckungsträger, die haben einen Altar gemacht. Und wenn sie die Leute gebeten, da haben die Leute umgefallen. Und ich habe auch immer gesagt, nee, ich will auch den Mund fallen. Ich gehe nicht mehr vor. Ich will den Mund fallen. Also ich will die Kontrolle über meinen Körper weiterhin haben. Aber wo ist denn die Mund gefallen? Ich habe mich verletzt dabei. Das ist das Wunder. Manchmal kann die Kontrolle mal nicht. Das ist die Gabe der Kraft und die Gabe der Wunder nachgedacht. Weil einer die Kontrolle mal nicht. Aber er tut sie und wir haben das Recht, Gott zu kritisieren. Warum tust du das? Schöpfer, warum machst du nicht so weit vor? Warum tust du das? Wir müssen nicht alle verstehen. Wir müssen nicht alle verstehen. Wir werden auch nicht alle verstehen. Manchmal, vielleicht die Himmel da irgendwas gesagt oder auch nicht, vielleicht wollen wir es gar nicht mehr wissen. Wir werden dann groß sind und wichtig, dass wir uns hier sehen. Ja, was wird unser Herz berühren? Es geht darum, dass der Geist uns unsere Gedanken mitnehmen will, unsere Gefühle mitnehmen, er will unseren Willen mitnehmen, unsere Begegnung, Geleiten, unsere Ziele mitbestimmen. Und damit komme ich zum Schluss. Anbetung ist, ist der beste Dienst für Gott. Wisst ihr warum? Wir werden auch an ihm anbeten. Wir werden hier auf dieser Welt anbeten, aber wir können die Anbetung nie aufhören, weil die Himmel wird auch angebetet. Anbetung ist jetzt schon das Wort der Einheit. Sie ist der höchste Dienst, den es überhaupt gibt. Und wisst ihr, ich mache mir manchmal Gedanken, wenn wir so in der Gegenwart Gottes sind und dann. Und dann Gott wirkt und Gott berührt mich. Und dann frage ich mir, dann Gott gewählt, dann frage ich mich, wie kann ich da und stumm sein? Wie kann es sein, dass ich dann irgendwie nicht den Wunsch habe, Gott zu ehren und mit meiner Zunge ihn zu preisen, irgendwie klar zu machen, ich liebe dich ja. Ich will dir gehören. Ich möchte, dass du mein Leben leitest. Das ist schon der Wahrheit. Das soll etwas geben. Wie gesagt, Liebe wird mir erleben. Es ist ein Aufgehen in Bewunderung der Person Jesu. Der Person des Herrn und seines Gottes. Das ist ein Aufgehen. Ein Aufgehen der Bewunderung der Person des Herrn Jesus. Und seines Erlösungswerkes. Erlösungswerk. Und das wollen wir ja auch im Abendmahl verkündigen. Der Tod des Herrn ist er. Wieder durch die Zeichen von Brot und Wein. Amen. Lass uns aufstehen. Beten. Herr Jesus, du bist da. Und wir danken dir, dass du da bist. Und wir danken dir, dass du ein lebendiger Gott bist und dass du unsere Herzen kennst und dass du uns siehst und dass du weißt, was wir brauchen. Und Herr, wir wollen dir sagen, danke, dass wir Gottes Kinder heißen und uns auch sind. Und danke, dass du uns liebst, dass du uns schon geliebt hast, als wir noch Sünder waren. Hast du uns schon geliebt, wo wir noch nie von dir wissen wollten, hast du uns schon geliebt. Und wie viel mehr jetzt, damit wir nachfolgen. Herr, wir sagen wie Petrus, dass du weißt, dass ich dich liebe. Und Herr, du sagst, dann geh hin und liebe ihn. Dann liebe ihn mit dem Glaube, den ich dir gegeben habe. Danke, Herr. Danke, dass du uns gebrauchen willst. Dass du uns in Berge hineinführst und für uns vorbereitet hast. Danke, Herr. Es ist deine Liebe, es ist deine Gnade. Und du wirst uns sogar Lohn dafür geben in dir. Eine Lohn. Wie gut bist du, Herr. Halleluja. Amen.
Amen.
Wer will den Herrn danken?